Ja, hallo und herzlich willkommen bei Extra Laut. Schön, dass ihr hier hingefunden habt. Entweder von Digital einfach machen oder, was eher unwahrscheinlich ist, weil ihr von uns gehört habt. Und für den Fall, dass ihr uns noch nicht kennt, und das sind dann wahrscheinlich bei Folge 1 die wenigsten, wir stellen uns trotzdem nochmal vor. Olli, wer bist du eigentlich?
Ja, vielen Dank, Frank, dass wir überhaupt die Chance haben, einen additiven Kanal, also einen zusätzlichen Podcast zu launchen, zu erfinden, zu kreieren. Olli Lauer, ich leite das Digitallabor in Berlin für den DSGV, für die Deutsche Sparkassengruppe. Und was das Digitallabor alles ist, das können wir sicherlich im Laufe unseres langen Podcast-Lebens zusammen erarbeiten. Das würde jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen überfordern, aber das zu meiner aktuellen Rolle.
Ja, mein Name ist Frank Weigand. Ich bin auch beim DSGV angestellt, habe wie Olli eine sehr lange Historie, was Digitalthemen angeht. Wir haben eine ganze Menge mitgemacht, könnten auch ganz viele Anekdoten erzählen und das wird wahrscheinlich auch passieren. Aber wir wollen vor allem heute erstmal darüber sprechen, was haben wir eigentlich vor und warum sind wir der Meinung, es reicht nicht mit dem Podcast Digital einfach machen?
Ja, es reicht nicht. Ich hatte es ja schon anfangs gesagt, wir wollen ein additives, auch unterhaltsames Format schaffen. Additiv im Kontext von, man muss, um diesen Podcast zu hören, nicht zwingenderweise mit der Sparkasse verbunden sein, auch nicht die Hintergründe kennen. Aber wir wollen trotzdem die Themen besprechen, die auch die Sparkassen betrifft oder jede Bank betreffen oder auch Fintech-Unternehmen betreffen und so weiter und so fort. Wir haben einfach gelernt in der Vergangenheit, unser jetziger Podcast, der auch bestehen bleibt, der ist so sehr zugeschnitten, auch wenn er frei verfügbar ist, aber ist sehr zugeschnitten auf das, was in der Sparkasse passiert. Wie eine KI, die einfach gefüttert worden ist mit entsprechenden Sparkasseninformationen. Wir starten jetzt neu. Unsere KI als bildliche Metapher ist weiterhin mit allen Informationen aus der Fintech-Szene, aus der Payment- und Banking-Szene, aus der Innovationsszene gefüttert, aber nicht beeinflusst in dem Sinne, dass Sparkasseninformationen notwendig sind, um diesen Podcast zu hören. Wir wollen ihn auch sehr provokativ gestalten, ja im Sinne steiler Thesen. Wir gehen halt rein mit Themen, stellen Hypothesen auf, wollen die diskutieren. Das ist auch ein geschützter Raum, um einfach die Möglichkeit haben, wirklich dialektisch uns diesen Themen einfach zu nähern. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, ich bin Rheinländer und jemand, der mich kennt, der Podcast soll vor allem Spaß machen. Das heißt, er wird boulevardeske Züge haben. Wir werden sicherlich auch nicht verhindern können, dass der eine oder andere rheinländische Witz mit eingebracht wird. Aber das ist genau die DNA und deswegen freue ich mich, dass wir dieses Experiment wagen können. Frank hat ja auch schon gesagt, es ist additiv, also nichts wird ersetzt, sondern es gibt einfach nur mehr Programm. In Zeiten von vielen, vielen Podcasts, die wir hören, sicherlich kein einfaches Vorhaben. Aber was wir trotz der Entkopplung von den Sparkassen schon mitbringen, ist enorme Erfahrung dieser großen Organisation. Das heißt, wir löschen ja nicht unsere Gehirne, wenn wir miteinander sprechen, sondern wir haben über 3 Jahrzehnte über ganz, ganz viel Erfahrung mit den ganz, ganz vielen Menschen in der Sparkassenorganisation viel mitgebracht. Und mit diesem Wissen wollen wir halt auch diese Dialoge, also diese kontroversen Hypothesen beleuchten und besprechen. Allerdings so, dass man nicht unbedingt ein rotes Trikot tragen muss, um unseren Podcast hören zu wollen und zu können.
Ja, und das wollen wir auch machen mit Menschen, die wir uns einladen, interessante Kolleginnen, Kollegen, Freunde, Bekannte, die etwas zu sagen haben zu Digitalisierungsthemen. Und das machen wir auch gleich mit der Folge 1. Wir haben Mike Klotz dabei, den viele von euch kennen. Und wir reden über ein Thema, was Mike und uns beide die letzte Woche total geflasht hat, nämlich über KI-Agenten und zwar über die KI-Agenten, die auch auf unsere eigenen Rechner zugreifen können. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören, freuen uns über Feedback, gebt uns eine Chance und versprochen, beim nächsten Mal gibt's auch einen Jingle. Bis dahin. Viel Spaß beim Zuhören.
Und beim Nachmachen. Auf jeden Fall. Bitte nachmachen. Das ist sozusagen das IPSEF der Podcast-Branche.
So soll es sein.
Da sind wir zu unserer allerersten Folge von Extra Laut und dann ausgerechnet gleich mit einem MeToo-Thema. Aber ich glaube, das Thema ist tatsächlich so interessant, dass auch wir darüber erzählen und berichten und diskutieren sollten. Und wir, das sind heute Olli Lauer. Hallo Olli.
Schönen guten Morgen aus dem eiskalten, wirklich eiskalten, ostwindigen Berlin.
Und das ist unser Special Guest, der renommierte Fintech-Kenner Mike Klotz. Hi Mike.
Hallo, auch von mir ein freundliches Hallo aus dem eiskalten, wahrscheinlich noch viel kälteren Siegerland. Ja, wir sind ja sowas Lappland, des NRWs, also hier ist es auch kalt. Schön, euch zu sehen.
Mike, sorry, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe noch nie so eine Kälte erlebt wie heute Morgen hier und gestern in Berlin. Wie
viel das ist die Herzenskälte, Olli. Das ist die Herzenskälte, ja, die du gerade sprichst.
Natürlich bin ich ein kalter Typ, so ist das nicht. Aber jetzt verrat mal, wie viel Grad habt ihr im Siegerland?
-3. Aber der Wind ist
okay.
Ja, hier sind -10. Plus.
Ja, okay.
-10. -10.
Aber schön, euch zu sehen. Schön, euch zu sehen.
Ja, das Thema der Woche für uns. KI-Agenten. Aber nicht irgendwelche KI-Agenten, sondern KI-Agenten, die ganz viel lustige Dinge auf unseren eigenen Systemen tun und eben nicht nur wie die üblichen Chatbots Fragen beantworten, sondern die im Zweifelsfall auch mal gerne den eigenen Rechner lahmlegen oder gar zerstören können. Das Thema ist ja die letzten Wochen rauf und runter gegangen, hat irgendwann mal vor ein paar Monaten angefangen mit Claude Code. Und letzte Woche ist der Hype dann überall gewesen. Also fast alle Videos, die ich in meiner YouTube-Timeline habe, fingen an mit Clawbot, dann Moldbot, dann jetzt aktuell OpenClaw. Aber das ist eben nur ein Beispiel für die KI-Agenten, über die wir heute sprechen wollen. Ich weiß, insbesondere Mike hat sich sehr, sehr intensiv mit OpenClaw auseinandergesetzt, während der Olli mehr so traditionell bei den Development-Tools unterwegs war mit Google Anti-Gravity. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Fangen wir vielleicht mal mit dem an, was für diejenigen, die gerne auch mal programmieren, ein bisschen näherliegend ist, nämlich mit Anti-Gravity oder Claude Code. Olli, wie bist du da drauf gestoßen und was hast du damit gemacht?
Ja, ganz ehrlich, ich gebe das ungern zu, aber da wir ja unter uns sind, ich bin darauf gestoßen worden. Ja, also ich bin ja tatsächlich jetzt eher aktuell in der EIDAS, in der UID-Wallet-Bubble unterwegs und kriege das natürlich mit, dass ihr euch mit KI-Tools beschäftigt und dann hast du mich, glaube ich, darauf hingewiesen und hab mir das dann auf mein MacBook installiert. Und dann habe ich auch von eurer Seite ja die Diskussion mitbekommen, OpenClaw und so weiter und so fort. Ich war, muss ich zugeben, am Anfang eher ein wenig gläubiger, also dass wirklich Development deutlich anders werden könnte und dass plötzlich ganz, ganz viel Newbies ganz, ganz viel Software bauen. Sehr, sehr skeptisch. Aber ich muss zugeben, als Cliffhanger, also eine Kombination aus Anti-Gravity, OpenClaw und das, was jetzt gerade da alles zusammenkommt, ist schon massiv disruptive, wie die Franzosen sagen. Ja, aber das lass erstmal nur als Cliffhanger stehen, weil ich denke, wir gehen auf die Inhalte entsprechend später noch ein.
Ich glaube, so richtig lang und breit erklären, was jetzt Anti-Gravity ist, muss man wahrscheinlich nicht, aber vielleicht so 2, 3 Sätze, Mike, für diejenigen, die dann doch hier reinhören und eigentlich nur den Olli hören wollten.
Letztendlich ein Werkzeug, mit dem ich als Nicht-Entwickler das sogenannte Wipe-Coding ausführen kann. Wipe-Coding ist so ein neues Schlagwort, was in den letzten Wochen und Monaten man auch sicherlich immer wieder gehört hat. Das gefühlsvolle Programmieren, was nämlich auf eine sehr natürliche Art und Weise funktioniert. Das heißt, auch Nicht-Entwickler schreiben einen Prompt. Man muss sich das genauso vorstellen, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, wenn man ein Bild generieren wollte und bei Gemini gesagt habe, mach mir ein Bild von einem Huhn. Dann wurde ein Bild von einem Huhn gemacht und jetzt kann ich sagen, mach mir bitte eine App, die A, B, C kann und XY aussieht. Da gibt es verschiedenste Plattformen, verschiedenste Anbieter, sind sie gerade genannt. Seit gestern ist noch ein weiterer dazugestoßen, OpenAI hat die Codex-App gelauncht. Auch damit kann man über den natürlichen Prompt letztendlich Applikationen programmieren. Dann gibt es noch Tools wie Lovable. Das ist ein bisschen eher ausgelegt auf Webseiten und Mockups oder vielmehr Click-Dummies. Auch da kann man entsprechende Sachen ja programmieren lassen. Und das Verrückte daran ist, dass das, was da rauskommt, und da kann Olli noch mehr zu sagen, aber oder wir alle wahrscheinlich, wir haben ja alle mit den Tools jetzt rumgespielt. Also ich sag mal so, ich bin in der Lage, mir jetzt an meinem Mac all die Tools selber bauen zu lassen, die ich entweder habe vorher kaufen müssen oder nie gefunden habe. Und das in einer, zumindest für mich aus einer Anwendersicht, Qualität, die wirklich mehr als in Ordnung ist. Also wir reden hier nicht über Batch-Dateien, sondern richtige Apps.
Da hast du das Richtige angesprochen. Auch Lovable war ja gerade ein Stichwort. Ein System, mit dem wir hier schon länger rumexperimentieren, mit dem wir auch schon ganz tolle Web-Apps gebaut haben, die wir auch tatsächlich nutzen. Aber der große Unterschied, so wie ich ihn persönlich erlebt habe, war ja tatsächlich der, dass ich jetzt Anwendungen bauen kann, die auch auf meinem Rechner laufen. Kleines Beispiel von gestern. Ich habe so ein Problem mit meiner SD-Karte. Ich habe in meinem MacBook so eine SD-Karte drin versenkt, 1 Terabyte. Und immer, wenn der Akku leer geht, wird die nicht ordentlich rausgeworfen. Und letztens habe ich sie mir geschrottet. Gestern habe ich mir dann überlegt, wie wäre es denn, wenn die Karte einfach automatisch ausgeworfen wird, wenn der Akku unter 2% fällt. Und genau dafür habe ich mir ein Tool gebaut, mit Anti-Gravity und das hat super funktioniert. Und ich nehme an, Olli, du hast auch Beispiele, was du da die letzten Wochen oder die letzte Woche mit herumgespielt hast.
Ja, du hast ja, der Mike hat das gerade nochmal eingeworfen, dieses Werkzeug Lovable. Ich hatte ja gesagt, ich bin drauf gestoßen worden. Was ich natürlich schon länger mache, ist, bin ich auch drauf gestoßen worden oder wir mit Lovable etwas bauen. Ja, Lovable, wir bauen inzwischen Webseiten, Landingpages. Das geht in Minuten, anstatt wir mussten früher einen Webdesigner anrufen und ich selbst kann das bedienen. Da habe ich immer gedacht, ja, Lovable ist nett und gut. Das ist ein Rapid Development Tool. So als Entwickler würde ich sagen, das geht irgendwie bis zu 70% runter, aber die letzten 30% musst du dann doch immer noch Hand anlegen. Und dann bist du halt mit Lovable nicht weitergekommen. Jetzt habe ich aber dieses Anti-Gravity vorliegen. Das ist wirklich ein Tool für Entwickler gemacht. Und das benutzt auch, integriert alle die Tools, die Entwickler entsprechend nutzen. Du kommst halt im Gegensatz zu Lovable, wo du halt die ersten 70% automatisieren kannst und dann hast du diese 30%. Du kommst mit diesen Anti-Gravity-Tools, da gibt's ja andere auch noch, Mike hat es ja gerade erwähnt, ich will jetzt nicht Werbung machen, nur für dieses Google-Werkzeug. Du kommst praktisch 100% runter und kannst alles erledigen. Und ich will in einem Satz das zusammenfassen. Jemand, der mit Entwickler-Skills und Architektur-Skills jetzt mit diesen Werkzeugen arbeitet, der macht aus sich selber eine 10- oder 20-Mann-Armee. Ja, also du kannst mit diesem Anti-Gravity-Tool, dann mit OpenClaw zusammen, kommen wir gleich nochmal dazu, du kannst praktisch mit dem Tool Roboter bauen, die wiederum andere Roboter bauen, die wiederum Roboter bauen. Ja, also das kann man sich im Kopf gar nicht vorstellen, was du da jetzt möglich machst. Und das haben wir jetzt erreicht. Wir reden über diese Tools und Agentic Agenten schon eine ganze Weile. Aber ich glaube, gerade in den letzten 7, 10, 12 Tagen haben wir alle so ein bisschen auch durch OpenClaw und durch dieses neue Erscheinen dieser Werkzeuge festgestellt, wir haben da etwas überschritten, was wir vorher noch nicht überschritten hatten. Das ist mein Android-Moment, ja, mein Android-Operating-Moment. Kann ich gleich nochmal was dazu erzählen. Ich will jetzt nicht zu sehr hier die ganze Zeit euch zutexten, aber erinnert mich gleich nochmal an meinen Android-Moment.
Mike, vielleicht mal, damit die Hörerinnen und Hörer da draußen vielleicht so eine Vorstellung haben. Also wir haben es gerade gesagt, ne, es gibt letztendlich einen Chat, da kann ich reinschreiben, was ich haben möchte und dann fängt der an zu programmieren. Und das Verrückte daran ist nicht nur die Tatsache, dass eine App rauskommt, was haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, sondern jede App kann auch abstürzen. Es kann Fehler geben. Und was man dann machen kann, ist diese Absturzmeldung einfach wieder in den Chat reinposten und dann erkennt in dem Fall Codex beispielsweise oder auch OpenClaw, stimmt. Da habe ich einen falschen Parameter gesetzt oder da habe ich einen bestimmten Befehl nicht richtig interpretiert und fixt seinen Code selber. Und das finde ich maximal verrückt, weil, wie gesagt, ich habe noch nie entwickelt, kann nicht mal Bilder malen, ja. Und das ist jetzt ein Werkzeug, wo man genau das iterativ tun kann.
Also die Begeisterung, Mike, von dir und auch von mir, ich bin jetzt auch nicht der Mega-Programmierer, liegt bei mir schon lange zurück. Jetzt Dinge zu tun, die wir zwar gut beschreiben, aber nicht entwickeln konnten, zumindest nicht in der Zeit, die ist, glaube ich, offensichtlich. Aber bei Olli ist es ein bisschen anders gelagert und das würde mich jetzt gleich mal interessieren, weil bei aller Begeisterung, frag mal ganz viele Menschen da draußen, Entwickler, die werden dir sagen, geh mir weg mit dem Teufelszeug, das ist kein sicherer Code, den muss man sich anschauen, niemals kann man den produktiv nutzen. Wie stehst du denn da als jemand, der schon über 30, wahrscheinlich schon über 40 Jahre entwickelt und programmiert?
Ja, nur für die Geschichtsbücher, falls sich das jemand mal irgendein Alien anhört. Ich glaube 1980 oder 79 habe ich meine erste Zeile Code geschrieben. Also ist schon eine Weile her. Aber das ist anekdotisch. Mein kleiner Bruder war schon immer der bessere Programmierer und wir haben das zusammen programmiert. Und er war immer der bessere Programmierer, aber ich war schon immer der Business-Kasperl. Und ich habe damals schon gedacht, wow, ey, da kann man noch was draus machen, während mein Bruder halt wirklich Spiele gehackt hat und so weiter. Aber egal, was ich eigentlich sagen wollte, da entstehen zwei Welten. Ich sehe die Begeisterung und das, was Mike macht oder gemacht hat oder wir alle machen, ne? Also wir kriegen eine Fehlermeldung, dann wieder rein in den Chat und der korrigiert mal. Das ist wahnsinnig. Also ich fühle mich in dieser Umgebung einfach umgeben von 20 zusätzlichen Entwicklern. Ich dirigiere nur noch und all das, wofür ich früher Tage, Wochen gebraucht habe, passiert in Echtzeit. Ja, ich baue wirklich Software zusammen. Ich würde aber behaupten, ich verstehe auch den kompletten Kontext, die Tools, die Konsole, Fehlermeldung. Ich habe plötzlich ein Orchester vor mir und bin Dirigent. Vorher war ich Teil eines Orchesters und kann halt wirklich sagen, spielt diese Musik und ich weiß ganz genau und ich verstehe aber auch jedes Instrument. Ja, ich kann damit umgehen. Es gibt aber auch eine zweite Fraktion. Ja, eine zweite Fraktion, die halt jetzt wirklich nicht so diese Entwickler-Skills oder die Entwickler-Historie hat und ist kein Vorwurf. Es hat nichts mit Intelligenz zu tun. Es hat was mit Erfahrung und Einschätzung zu tun. Die können im Zweifelsfall dieses Werkzeug auch bedienen und da kommt auch was raus. Aber wie auch bei einem normalen Chat, sie können überhaupt nicht mehr die Ergebnisse in der Tat bewerten, beurteilen und in die Tiefe gehen. Und ich glaube, da spaltet sich wirklich die Gesellschaft in die wirklich, und das habe ich auch letztens mal so auf LinkedIn geschrieben, die damit wirklich zu Ein-Mann-Armee werden mit diesem Werkzeug und die anderen werden zu Zombies. Ja, die bedienen das Tool, da kommt irgendwas raus und laufen voran. Das könnte eher sogar gefährlich sein. Also wir sind ja hier in einem, würde ich mal sagen, dialektischen Kontext, aber da sehe ich wirklich sehr gesellschaftsspaltende Tendenzen. Jetzt für uns Entwickler, das geht aber, das zieht sich ja, wir diskutieren das ja seit Wochen, Monaten, zieht sich ja durch die gesamte Gesellschaft. Aber ich glaube, wir werden zwei Welten sehen. Ja, und auch, das hat auch was mit Soft Skills und Social Skills zu tun. Jemand, der neugierig ist, ja, Mike ist neugierig, leidenschaftlich, würde ich Mike auch attestieren, oder Frank, du vor allem, die werden mit solchen Werkzeugen ganz anders umgehen als jemand, der sagt, okay, ich habe jetzt hier meinen Job, ich programmiere. Wir werden diese Unterschiede, auch den Soft KI wird diese Unterschiede oder Agentic wird diese Unterschiede so deutlich machen, dass wir ganz andere Firmen und Companies sehen werden, ganz andere Menschen suchen, finden. Wir sind ja hier ein Podcast für steile Hypothesen. Das wird gesellschaftsverändert sein. Und das ist mein Tipping Point, mein Android Point.
Ein Thema, was ich jetzt immer lese und ein Argument, was von den Kritikern kommt, Olli, das hat ja viel damit zu tun, dass die Leute sagen, also ich brauche jetzt fast mehr Zeit, den Code zu kontrollieren, als ihn selber zu schreiben. Siehst du das auch so?
Diese Diskussion führe ich auch. Ich kriege das Feedback auch. Also ich bin ja auch im Schulkontext unterwegs und ich nerve wirklich jeden da in der Schule. Lehrer, Studenten, meine Tochter muss ich treiben, benutzt dieses KI-Zeug. Es wird nachher zwei Gesellschaftsteile geben. Ja? Und man muss die wirklich teilweise auch in der eigenen Familie dahin zwingen. Und die spielen auch immer wieder das Feedback zurück. Ja, ich kriege da irgendwas raus, muss dann wieder arbeiten und lesen und so. Ja, aber das ist der Lerneffekt auch. Ich sag, man muss mit AI oder KI-Werkzeugen lernen, umzugehen. Ja, damit man halt schneller ist, diese Ergebnisse zu bewerten. Nichtsdestotrotz, Frank, wir kommen ja von meinem Ausgangsstatement zurück. Also, wenn ich als Anwalt die KI nutze oder als Jurist, um juristische Texte, whatever damit zu machen, dann ist das ein Werkzeug für mich, was sehr wertvoll ist. Wenn ich ohne Plan versuche, so eine KI mich juristisch zu unterstützen, dann kann es einfach gefährlich werden. Und das bleibt auch in der Entwicklung so. Ja?
Okay, gehen wir mal weg von dem Anwendungsfall Development, Software Development, obwohl die Tools dafür ja eigentlich gedacht waren. Aber wir erleben jetzt was ganz anderes. Der Hype ist ja nicht gekommen, weil jetzt ganz viele Entwickler gesagt haben, ich brauche jetzt nichts mehr selber zu machen, sondern der Hype, Mike, ist aus meiner Sicht daher gekommen, dass ganz normale Menschen auf ganz andere Ideen gekommen sind, was sie mit diesen Tools wie Claude Code oder Anti-Gravity machen. Nicht umsonst hat ja Claude dann eine Variante davon gebracht, die Claude Coworker heißt.
Viel Claude, Claude, alle heißen irgendwie sehr ähnlich. Und über OpenClaw sprechen wir auch gleich nochmal, was man einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Und Frank, da freue ich mich schon drauf, weil das wirklich crazy ist. Wir haben ja darüber im Vorfeld gesprochen. Ja, ich sehe die Auswirkungen in der Tat ein bisschen weitergehend. Also was wir ja gerade erleben, ist so ein bisschen der Tip of the Iceberg. Also so die ersten Nerds, Technikbegeisterten fangen an, ihre Apps zu bauen. Und das ist jetzt alles schön und gut. Wenn man aber überlegt, wie einfach das ist und jetzt mal wieder mal ein bisschen in die Zukunft schauen, was heißt das denn? Also wenn ich jetzt heute in der Lage bin, durch eine beispielsweise Open Banking Schnittstelle, gibt's ja einige da draußen, Yaxi oder ähnliche, mir in der Lage bin, mein eigenes Banking zu bauen und darüber hinaus ehrlicherweise sogar mein eigenes Finanzökosystem zu bauen, dann hat das ja Auswirkungen beispielsweise auf unsere Branche. Und ich sehe so ein bisschen in der Zukunft, dass Apps nicht mehr statisch sind, sondern fluid. Ich kann also meiner Banking-App oder wir sind im Banking-Kontext, aber ich nehme jede beliebige andere App, sagen, so sollst du aussehen. Also das, was wir früher schon konnten, so sehr statisch, ich habe ein Widget, was ich verschieben kann, kann ich jetzt meiner App oder in Zukunft meiner App sagen, pass auf, ich bin der Mike, ich bin so ein Typ und ich möchte, dass du dich so verhältst, so mit mir sprichst und so aussiehst. Und das können wir jetzt noch quasi mit den Tools bauen lassen. Und ich glaube, in Zukunft werden wir halt in der Lage sein, dass die Apps sich quasi selber gestalten lassen. Also ich muss nicht immer eine neue App bauen, sondern die App in sich ist gestaltet.
Das ist definitiv so. Und ich weiß nicht, wir haben uns nicht abgesprochen, Mike, aber ich habe letzte Woche tatsächlich genau damit rumhantiert und mal ein Login auf per FinTS auf unser Banking gemacht, genau gecodet mit Anti-Gravity, weil ich gerne jeden Tag den Kontostand per E-Mail bekommen würde. Olli, du hast garantiert auch einige Dinge, die du zu dem Thema sagen und ergänzen möchtest.
Ja, ich bin ja im Grunde Follower von euch. Ne? Ihr habt mich ja in diese Ecke gedrängelt, hätte ich jetzt fast gesagt, mich damit mal zu beschäftigen. Und ich habe das ja angefangen, da habe ich einen Kontext entwickelt für eIDAS, die UID-Wallet. Und jetzt hier die letzten Wochen habe ich mich oder die letzten Tage über das Wochenende nochmal generell damit beschäftigt. Ich gehe noch viel weiter in meiner steilen Hypothese. Ich bin froh an dieser Stelle, so alt zu sein und wahrscheinlich nicht mehr alle Folgen erleben zu müssen oder zu dürfen. Aber ich könnte mir vorstellen, eigentlich müsste man jetzt hingehen mit diesem Wissen, was Mike da beschrieben hat oder den Erkenntnissen, Frank, von dir. Man müsste sagen, ich habe irgendeine Firma XY mit irgendeinem Produkt, funktioniert heute. Wie würde denn die gleiche Firma aussehen vom Setup her, vom Produkt her, wenn ich sie daneben bauen würde? Ja, und diesmal aber mit den ganzen Tools und Werkzeugen und KI, die wir gerade kriegen. Das kann man ja machen. Dafür muss man ja nicht KI besitzen. Dafür muss man keine Rechenzentren bauen. Wenn man hat irgendein Produkt, und das können physische Produkte sein, Roboter, ja, das können Maschinen sein, das können digitale Produkte sein wie uns, das können Finanztransaktionen. Setz dich einfach daneben, guck dir diese Firma an und sag, ich baue jetzt einfach mal diesen Tower von irgendeiner Bank, von einem Kapitalanlagekontext, baue ich neu, aber dann halt mit den Methoden, Werkzeugen, die ich heute habe. Wenn du das zu Ende denkst, also diese steile Hypothese, da kommst du zu schrecklichen Gedanken. Ja, also ich zumindest und denke mir, wow. Und diese Gedanken wird ja nicht ich haben. Das ist ja genau der Angriffsvektor. Das ist der Angriffsvektor, die traditionelle Branche, ja, gewachsen über Jahre, auch Maschinenbau, also sie hat jetzt nichts so mit Finanzen zu tun. Wenn die das mal so verstehen, wie wir das verstehen, was da gerade passiert, vielleicht haben sie schon, oder amerikanische VCs oder whatever, wir sind schon tatsächlich mit unseren Kostenstrukturen und so, wir sind verwundbar. Behaupte ich jetzt. Das ist ja ein Podcast von Hypothesen, mal gerne gegentreten, aber es ist nicht nur das Interface, es ist jetzt nicht nur die Banking-API, obwohl ich euch total recht gebe. Ich probiere das gerade ja auch. Das ist gerne auch andere Meinungen, aber ich kann mir schon vorstellen, die Welt wird in 10 Jahren ganz anders aussehen.
Ja, vielleicht ergeben sich da ja nochmal Chancen für ein Senioren-Fintech, Olli. Ne? Wir beide haben vielleicht dann noch was vor. Also an Ideen mangelt es nicht. Und tatsächlich, du kannst Ideen jetzt dann auch in die Umsetzung bringen, wenn du nicht 5 oder 10 Entwickler hast. Zumindest mal für die Stufe, wo du jemandem deine Idee präsentieren willst. Ich glaube, wir könnten da noch Stunden drüber reden. Auch darüber, wie man diese Tools einsetzt, um seinen Tag zu organisieren. Quasi seinen Computer zu organisieren. Auch dazu gab es ganz viel die letzten Wochen zu sehen und zu lesen. Und insbesondere ein Tool ist letzte Woche durch die Decke gegangen. Aktuell heißt es OpenClaw. Warum aktuell? Dazu wird Mike gleich was sagen. Aber auch da, das Erstaunliche daran ist, dass dieses Tool, was jetzt gerade wirklich der massive Hype schlechthin ist, das Tool ist größtenteils per Vibe Coding entstanden. Und das von jemandem, der entwickeln kann, aber der es eben nicht per Hand entwickelt hat. Und Mike, magst du uns ein bisschen einführen in die Welt von OpenClaw?
Ja, ich kann es versuchen. Bin nicht so super tief, also in dem Tool jetzt mittlerweile schon die Historie, nicht ganz 100%, aber entwickelt wurde das tatsächlich von einer Person namens Peter Steinberger. Ich glaube, er war sogar oder ist sogar Deutscher, bin mir nicht 100% sicher.
Das wird er verneinen, er ist Österreicher.
Das habe ich gelesen und habe mir gedacht, die Österreicher schon wieder, ne? Nach N26 und so, die zeigen uns immer, wo es lang geht in der IT. Naja, Spaß beiseite. Tatsächlich von ihm entwickelt und zur Verfügung gestellt. Am Anfang hieß das Ding ClawBot und war sehr nah am Namen von Anthropic's Claude, also phonetisch. Entsprechend hörte sich das sehr ähnlich an. Dann haben sie sich überlegt, das ist vielleicht ein bisschen blöd. Ich glaube sogar, dass zwischenzeitlich, weil das Ding so einen Hype bekommen hatte, dass Anthropic das sogar gemerkt hat, meinte gelesen zu haben, dass der Unternehmenswert sogar zwischenzeitlich gestiegen ist. Dann hat er sich überlegt, okay, das ist vielleicht keine so gute Idee und hat das umbenannt in MoldBot. Das hielt aber auch nicht lange und jetzt heißt das Ding, wir hoffen mal finally open. Claw. Was ist das? Wir sprechen immer über Chatbots und über Large Language Models. Ich habe für mich so ein bisschen die Definition gelesen. Open Claw ist im Prinzip der Körper, während die ganzen LLMs wie OpenAI, GPT oder von Anthropic, das Claude, letztendlich das Gehirn sind. Und was kann Open Claw tun? Auch hier in der Nutshell, je nachdem, wo man es installiert, wenn man es jetzt lokal auf seinem System installiert und hier sicherlich muss man den Security-Hinweis geben, bitte, bitte. Was man nicht tun sollte, das auf einem operativen System zu installieren, weil, und jetzt kommt es eigentlich genau zu der wichtigen Aussage, all das, was Frank an seinem Mac-PC tun kann, was Olli an seinem Mac-PC tun kann oder ich, kann OpenClaw auch. Natürlich ist es so, dass er immer mal wieder nachfragt, darf ich das? Aber im Grunde kann er exakt das tun, was man selber tun kann. Bedeutet, Dateioperationen ausführen, er kann E-Mails checken, er kann kommunizieren. Das kommt es zum zweiten wichtigen Punkt. Kommuniziert wird entweder über die Web-Oberfläche, das kennen wir, oder aber über einen Messenger deiner Wahl. Das kann WhatsApp sein, das kann iMessage sein, das kann Telegram sein. Ich kann also auch von unterwegs per WhatsApp mit meinem Bot zu Hause kommunizieren. Und das Dritte, was ihn sehr besonders macht, ist eine Memory-Funktion. Das heißt, er vergisst nichts. Er legt also im Prinzip all das, was man oder alles, was wichtig ist, global in einer Memory-Funktion an. Und das bedeutet, dass man natürlich auf ein unendliches Wissen irgendwann zurückgreifen kann, also was alles mal passiert ist am PC. Man kann also letztendlich OpenClaw dazu einsetzen, dass er ganz, ganz viele Sachen macht. Also was sind konkrete Use Cases? Man kann sich als Beispiel jeden Morgen um 6 Uhr kann man sich ein Morning Briefing zusammenstellen lassen von ihm und das kriegt man per WhatsApp zugeschickt. Oder aber, was man auch machen kann, ist, man lässt die E-Mails checken und lässt darauf antworten. Auch das kann man natürlich tun, bis hin zu, dass er Dateien findet für einen, dass er Dateien zusammenführt, verschickt, was man sich im Prinzip alles vorstellen kann. OpenClaw ist in der Lage, sich selber zu reparieren, wenn mal was nicht läuft, also läuft permanent im Hintergrund und er ist proaktiv. Ein schönes Beispiel und dann bin ich mit meinem Redeschwall zu Ende. Am Anfang wird man so gefragt, was machst du heute? Und man antwortet, ja, ich muss heute noch mit dem Hund spazieren gehen. Und dann habe ich mittags um 11:30 eine WhatsApp-Nachricht bekommen mit der Erinnerung, denk dran, noch mit Loki spazieren zu gehen. Und ich habe nicht gesagt, leg eine Erinnerung an oder tue etwas, sondern er hat proaktiv quasi sich gemerkt, was ich zu tun habe und hat mich proaktiv informiert.
Mike, ja, wie bereits gesagt, ich bin im Grunde eigentlich so neugierig geworden, weil du so neugierig wirst und oder warst oder bist, immer neugierig bist, die Dinge auszuprobieren. Das imponiert mir und ich glaube, das ist auch wichtig in so einer agentischen Welt oder in so einer KI-Welt. Ich bin da an dieser Stelle in der Bewertung noch ein bisschen weitergegangen oder würde weitergehen. Was ich ja gemacht habe, ich habe dann das Tool genommen und habe das an einen Gruppenchat angeschlossen. Also ich habe mit Anthropic...
Das haben wir gemerkt, Olli.
Genau, habt ihr gemerkt, ja. Aber ganz ehrlich, das ist mein Android-Moment und das wollte ich eigentlich an dieser Stelle auch gleich nochmal erwähnen. Ich benutze eine lokale KI, praktisch entscheidet, wie sich mein Umfeld bewegt und kommuniziert und die lernt. Das heißt, hier für den kleinen Kontext kann ja gerne auch nochmal kommentieren. Ich habe einfach, wir haben hier so einen Podcast-Gruppenchat. Ich habe an den Gruppenchat einfach meine lokale KI angeschlossen und dann habe ich dann entsprechend nicht nur die Dinge speichern lassen, wie Mike das gerade gesagt hat, sondern meine KI hat einfach gelernt, mit wem ich mich da unterhalte. Ich meine, das ist jetzt dystopisch, das ist utopisch, wir reden die ganze Zeit über Utopien, aber das ist dystopisch. Wir müssen tatsächlich verstehen, was mit diesen Werkzeugen, wenn sie der Falsche in der Hand hat, auch passieren kann. Wir reden immer, und das ist ja auch mein DNA-Defekt, wir reden immer über diese ganzen positiven Aspekte, aber tatsächlich, ihr habt es nicht gemerkt, ich entwickle Profile, schließe mich irgendwo an. Und das ist mein Android-Moment. Und jetzt muss ich leider die Anekdote erzählen. 2008, als Android herauskam, habe ich tatsächlich Android auch so auseinandergenommen und habe so Schwachstellen gefunden oder eine und habe dann einfach ein Virus gebaut. Ein Virus gebaut, den keiner gemerkt. Ja, der ist dann auf dem Android-System, konnte man ihn installieren. Ja, und kein Mensch hat mitbekommen, dass der installiert war. Der überwachte dann den Android-Benutzer. Und ohne irgendwie App-Icon und ohne, dass ich das gesehen habe, da sind dann nachher Virenprogramme gebaut worden, die das Ding gefunden haben. Aber das war so ein Moment, vor allem in so einer Goldgräberstimmung, muss man aufpassen, dass man nicht nur die positiven Seiten betrachtet, sondern auch wirklich, was für Gefahren da entstehen können. Ja, und ich glaube, das ist auch Ziel unserer Mission, unserer gemeinsamen, diese Risiken zumindest zu erkennen, damit nicht wir, aber im Zweifelsfall Leute mit anderen Gehaltsklassen das auch entsprechend managen können.
Wie seht ihr das denn? Auch hier gibt's ja so zwei Fraktionen, die einen sagen, das verändert alles. Das ist üblicherweise die Tagline, wenn man sein YouTube-Video bekannt machen will. Und dann gibt's viele, die sagen, um Gottes Willen, das ist sicherheitstechnisch niemals in den Griff zu kriegen. Und überhaupt, wofür braucht man es denn? Ich habe auch gelesen, dass Leute gesagt haben, ist ja toll. Jetzt kann ich mir mit OpenClaw meine Dateien sortieren nach Typ. Und da würde ich sagen, ja, das ging auch vorher schon. Also gibt es wirklich Anwendungsfälle, Mike, von denen du sagen würdest, wow, die gingen vorher nicht? Oder hat es eher damit zu tun, dass Menschen, die nicht so gut mit ihrem Rechner umgehen können, jetzt die Möglichkeit haben, auch das zu tun, was die Leute immer schon konnten, die ein bisschen mehr Ahnung hatten von ihrem System?
Man kann nicht pauschal sagen, wird es die Welt revolutionieren. Das ist ja wie so ein Werkzeug. Also mit einem Schnitzmesser kann ich nicht schnitzen, wenn ich nicht Fantasie habe zu schnitzen. Also es braucht eine gewisse Fähigkeit und Wollen und Lust, auch Dinge umzusetzen. In den richtigen oder auch vielleicht in den falschen Händen kann man allerdings, glaube ich, mit diesem, und das ist ja die erste Iteration, ja, wir wissen nicht, was da noch alles kommen wird. Wie gesagt, Dinge tun, die vorher nicht möglich waren. Wir haben es gerade gehört, sich den Kontostand irgendwie per iMessage oder WhatsApp zuschicken zu lassen, habe ich so nicht gesehen. Hätte man natürlich vorher auch irgendwie bauen können, aber dass ich jetzt meinem Bot sage, mach das mal eben, indem ich ihm einfach nur eine API-Dokumentation rüberschicke und er macht das im Hintergrund alles für mich, das ist schon verhältnismäßig neu. Und vor allen Dingen, wenn man das sagen kann, diese Kombination aus Dingen, es ist eben nicht nur ein Whitecoding-Tool, was, und das haben wir ja eben schon gesagt, das sind ja schon mächtige Werkzeuge, was irgendetwas tut, sondern man hat, wenn man einmal sich mit OpenClaw beschäftigt hat, und es gibt ja mittlerweile so viele Plattformen, es gibt übrigens ganz interessant, Frank, du hast es, oder Olli, habt es wahrscheinlich mitbekommen, mittlerweile ein Forum, wo sich die Bots selber anmelden können und untereinander austauschen können, um Probleme zu lösen. Das ist völlig ihr, ja. Aber um mal zurückzukommen, die Möglichkeiten sind gefühlt unendlich. Ich liege manchmal abends im Bett und denke mir, okay, was könnte der nächste Use Case sein, den ich mit dem Ding bauen kann? Und egal wie verrückt das ist, ich habe zum Beispiel eine kleine Anekdote, es gibt eine Bibliothek, die heißt Hardlib, damit kann man Musik generieren. Die ist super kompliziert zu bedienen und habe gesagt, okay, binde die mal ein. Dann hat er alles gebaut, was ich selber hätte nicht bauen können und habe dann gesagt, okay, mach mal aus meinem Konto umsetzen einen Song. Ist ein sehr trauriges Lied rausgekommen für die Hörerinnen und Hörer da draußen, aber ja, es ist, also das funktioniert, ja, es ist funktionierend, das ist total verrückt. Braucht man das? Nee, braucht man nicht, aber, oder vielleicht doch, weiß ich nicht, aber vielleicht wird es ein Hit.
Wir werden sehen, aber genau.
Frank, ich muss gleich den Mike auch nochmal die Frage stellen, wenn du jetzt Venture-Kapitalist wärst, ja, oder du hast ja auch Zugang zu oder Kontext oder Bekanntheit. Mich würde mal deine Meinung interessieren, was du einem jetzt empfehlen würdest. Aber Frank, auf deine Frage hin, ich komme nochmal zurück auf Firmen neu bauen. Was wir erleben, ist im Zweifelsfall eine extreme Effizienz-Opportunität. Ja, und eine extreme Effizienz im Sinne von und Möglichkeit und Kreativitätsmöglichkeit, um Produkte zu bauen. Und zwar, stell dir mal vor, das ist ja wie in einem 100-Meter-Rennen. Du stehst auf der Startbahn und plötzlich steht links und rechts neben dir jemand und kriegt auf der 100-Meter-Strecke 50 Meter Vorsprung. Ja. Und dann schießt irgendeine Pistole und du sollst jetzt losrennen. Es starten jetzt gerade die Olympischen Spiele in Italien. Ey, das Bild sehe ich gerade. Ja, und das Bild sehe ich gerade. Und wenn halt jemand, und wir sehen das ja alle, wir sind ja alle auch auf LinkedIn vernetzt, wenn dann plötzlich jemand erzählt, ich habe jetzt hier gerade ein Projektmanagement-Tool alleine gebaut in 24 Stunden. Und man guckt sich das an und denkt, oh, wofür brauche ich noch Confluence oder Jira? Dann würde ich jetzt überlegen, hey, wenn mir jetzt Jira gehören würde oder Confluence, wie würde ich es einsetzen? Ey, scheiße, ich habe innerhalb von Echtzeit habe ich technische Schulden und mein Produkt ist am Arsch. Ja, also das sind die Gedankengänge. Und was wirklich, das ist die Perspektive, die man betrachten muss. Und dann wirklich auch zu überlegen, jeder hat jetzt die Möglichkeit, künstliche Intelligenz zu trainieren, lokal, kann im Zweifelsfall sein Umfeld anzapfen und plötzlich hast du mal lernende Maschinen und Roboter auf deinem MacBook, die deine Frau kennengelernt haben, die Mike kennengelernt haben und darauf reagieren. Und Mike weiß das gar nicht. Und meine Frau weiß es auch nicht. Ja, wie damals, als ich den Android-Virus gebaut habe und den meiner Tochter aufs Android-Phone und meiner Frau, die wussten es nicht, haben es noch nie gemerkt, hätten noch nie die Möglichkeit gehabt. Ja, das hat eine dystopische und utopische Perspektive. Und das zu verstehen, ist erstmal der Anfang. Und ich bin ganz, ganz sicher, es gibt ganz, ganz viele, die es nicht verstanden haben und vor allem oder nicht verstehen können oder noch nicht da sind, die aber die Entscheidung treffen. Und Mike, zurückgehend, jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Was würdest du denn heute Leuten mit Geld empfehlen, investieren, was machen? Wie sieht die Zukunft aus? Hast du da eine Antwort drauf?
Also du hast mir jetzt gerade was angedichtet. Bin ja gar nicht so in diesem VC-Game drin. Aber was man natürlich schon sagen kann, dass im Grunde alles, was jetzt gerade mit AI an den Start geht und vor allen Dingen auch funktioniert, natürlich alles Riesen-Cases sind. Also das kann man sich gar nicht ausdenken. Also Sascha Dewald, mit dem ich ja den AI in Finance-Podcast mache, der ist ja, der bringt immer die absurdesten Zahlen mit, ja, oder auch ihr hört ja gerne den Doppelgänger-Podcast. Das sind ja Summen, da weiß ich gar nicht, wie man die auf den Zettel schreiben soll. Also soll heißen, ich glaube, wenn man eine gute Idee hat und wenn man auch in der Lage ist, die Punkte zusammenzuführen, dann kann man gründen. Auf der anderen Seite, das muss man auch sagen, ne, das machen natürlich jetzt ganz viele. Und das sieht man zum Beispiel auch im Kleinen. Also wenn man jetzt sieht, wie viele Apps, so Whitecoding-Apps, überall zum Kauf angeboten werden. Hier mal 5 Euro, da mal 10 Euro. Da überlegt man ja schon selber, macht man jetzt irgendwie so einen kleinen App-Zoo auf, Webseite und verballert die. Ja, so ein, kannst du bestimmt mal irgendwie 100, 200 Euro nebenher verdienen. Ja. Und ich glaube, das passiert natürlich im Großen auch.
Der Gag ist ja, dass wir wahrscheinlich auch hier ganz viel AI-Slop sehen werden. Ne? Wir reden ja viel von dem Content, der das Internet überflutet, bisher Bilder, Videos, Audio. Aber das Gleiche wird es ja bei Anwendung genauso geben. Ne? Also dadurch, dass eben jeder irgendwas machen kann, bin ich sehr gespannt, was sich am Ende durchsetzt. Olli, du hast ja gerade davon gesprochen, da kann jemand in einem Tag ein Projektmanagement-Tool entwickeln und dann fragt man sich, was macht man dann noch mit Jira und Confluence? Also eine Anwendung für Kanban-Boards oder für Umfragen oder Ähnliches, die ist in wenigen Minuten programmiert, nutzen wir auch bei uns ja intern im Team schon. Und das wird spannend zu sehen, wie es da weitergeht. Und vor allem ist es ja auch spannend, dass bei OpenClaw die Besonderheit ja nicht nur ist, dass ich mir das Frontend selber klicke, ob es dann Telegram ist oder WhatsApp oder Signal, sondern ich klicke mir auch die dazugehörige LLM selber. Na, ich habe ja eine Riesenauswahl von LLMs, die ich andocken kann an OpenClaw. Die haben ja alle APIs und damit bin ich also total frei. Ich muss mich nicht mehr auf eine API festlegen oder auf einen Anbieter, sondern je nach Anwendungsfall suche ich mir die richtigen aus. Und ich würde gern nochmal weggehen von den Apps, die man entwickeln kann mit den Tools und hin zu den Use Cases, die für normale Menschen sind. Was ist das Schlimmste für dich im tagtäglichen Arbeitsleben, wenn du mal an deine E-Mails und an Outlook denkst? Eine Idee einer von euch beiden?
Da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll. Das hat zum Teil was mit unserer Arbeitskultur, wo wir alle arbeiten, zu tun. Das hat aber auch natürlich im Privaten. Also man bekommt auf der einen Seite viele E-Mails, um überhaupt Übersicht zu behalten, Newsletter abzubestellen, wo man zu faul ist. All das kannst du jetzt relativ einfach tun. Ja, du kannst einfach sagen, guck in meinem Postfach, was ist Newsletter, wann habe ich das letzte Mal geöffnet, tu die einfach abbestellen, weil es einfach unsinnig ist. Bis hin zu Sachen highlighten, ja, dass man sagen kann, okay, erinnere mich bitte heute Abend daran, dass noch die wichtigen E-Mail ABC beantwortet wird. Oder überhaupt erinnere mich daran, dass ich noch nicht bestimmte E-Mails beantwortet habe, die auch dann entsprechend eine Priorität haben. Also im Prinzip kann man all das tun, aber man kann vor allen Dingen jetzt so Workflows miteinander verknüpfen. Das finde ich irgendwie total spannend. Also nach dem Motto, wenn ich eine E-Mail bekomme, da ist eine Datei, also ein PDF dran, lese die PDF, ja, und schick mir eine Zusammenfassung. Also nicht so dieses, was man früher hatte, so ein Regelwerk. If that, then that, sondern wirklich Kontext. Ne? Also du kriegst eine Datei, was steht da drin, ist da ein Vertrag dran, fass mir den zusammen, schick mir das schnell per WhatsApp. Das kann ich tun und ich könnte sogar hergehen, einen Workflow bauen, dass ich sage, okay, hier ist meine eingescannte Unterschrift und wir reden jetzt mal nicht über Security. Also das hat 1 Million Compliance und was weiß ich Fragen, aber ich könnte jetzt hergehen und sagen, okay, das ist meine Unterschrift, unterschreib den und schick den zurück. All das funktioniert jetzt. Also diese krasse Möglichkeit zu interagieren. Also mir fällt keine bessere Beschreibung ein, wie ein Vollzeitpraktikant, der an deinem Rechner sitzt, dem du alles sagen kannst. Und der macht das für dich. Das Blöde ist, du musst dem natürlich auch vertrauen. Ja, weil der kann halt auch viel Scheiß machen. Und das Gleiche ist jetzt auch mit OpenClaw. Kann halt viel Mist passieren.
Du bist schon wieder viel zu nerdy für mich. Ich war ganz woanders beim Thema Outlook. Also wie viel Zeit ich allein täglich damit verbrate, Mails zu suchen von Menschen, die irgendwas von mir wollten, beziehungsweise an Dinge mich erinnern, die ich tun sollte, das geht wirklich auf keine Kuhhaut. Alleine eine vernünftige Suche über ein LLM wäre für mich Gold wert.
Aber das ist wirklich das, wo ich wirklich sage, das ist wirklich ein Rat Race jetzt. Ja?
Das wird interessant werden, welche vor allem deutschen Unternehmen sich darauf einlassen und dort eben auch die Vorteile nutzen werden. Und wir sind Teil davon. Wir können uns das nicht nur anschauen, vielleicht haben wir auch die Chance, das zu gestalten. Mike, du als unser Special Guest, noch ein Schlusswort zu dir. Wie geht's weiter und was erwartet uns noch? Und hast du vielleicht ein paar Worte, um uns eben in die nächsten Wochen zu entlassen, was da passiert und was wir tun sollten?
Das ist immer so der Blick in die Glaskugel. Ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo wirklich sehr, sehr, sehr viel passiert, im Guten wie leider auch im Schlechten. Ich glaube, mein Plädoyer ist es, probiert aus. Also wir haben am Anfang über die Entwicklungswerkzeuge gesprochen. Die lassen sich wirklich auch einfach ausprobieren, App runterladen, loslegen. Macht eure eigene App da draußen. Probiert einfach Sachen mal aus. OpenClaw, Frank, du warst ja am Wochenende auch im Rabbit Hole. Die Installation ist ein bisschen tricky.
Ist auch je nachdem, ob man es installieren will. Ja,
genau. Je nachdem, wo man es installiert, ist es schon mal ein bisschen haarig, zudem es auch security-mäßig nicht ganz ohne ist. Aber probiert diese Entwicklungswerkzeuge aus und spielt einfach. Und alles andere werdet ihr in den nächsten Wochen immer wieder auch in diesem Podcast, glaube ich.
Ja, super. Mike, vielen Dank, dass du da warst. Olli, Vielen Dank für deine Insights und ich bin auch gespannt, was unser nächstes Thema sein wird. Das entwickelt sich ja auch von Tag zu Tag. In dem Sinne, extra laut, Folge 1 im Kasten. Vielen Dank für die 5 Leute, die schon zugehört haben. Wir hoffen, es werden mehr. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, Frank.
Dankeschön.